mit Katja Weber. In dieser Woche hören Sie Beiträge der Tagung Evolution der Kognition – Denkende Tiere. Können Bienen planen? Na klar, Bienen befolgen Regeln und sie erlernen, wenn es nötig ist, auch neue. Sie navigieren durch die Weltgeschichte, sie haben das, was wir eine Erinnerung nennen würden, und sie kommunizieren untereinander. Aber wie kann das sein, bei so einem klitzekleinen Hirn? Professor Randolf Menzel vom Institut für Neurobiologie an der Freien Universität in Berlin versucht im Folgenden eine Antwort auf diese Frage zu geben. Er hielt seinen Vortrag am 10. März 2010 auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften während der Tagung Evolution der Kognition – Denkende Tiere. Ob und wie Bienen denken, dazu hören Sie jetzt Randolf Menzels Vortrag »Trotz Minigehirn«. Erwarten, planen und kommunizieren bei Insekten.
Meine Damen und Herren, ich werde über ein Gehirn reden, das ist nun bei weitem das kleinste in der ganzen Reihe von den Gehirnen, die hier vorgestellt werden. Es ist in der Tat winzig. Es ist, gerade mal so wenig Neurone, dass man sich nicht mal erwähnen würde, wenn man das mit den Säugetieren oder Primaten etwa vergleichen würde. Es ist gerade mal ein Kubikmillimeter groß, es hat weniger als 1 Million Neurone. Es muss im Flug herumtransportiert werden von einem kleinen Tier. Also es kann wirklich nicht sehr groß sein. Und die Frage, die sich stellt, wenn wir ein solch anspruchsvolles Thema wählen, denkende Tiere, was könnten wir überhaupt damit meinen? So ein winziges Gehirn kann doch nicht in einer angemessenen Weise mit dem Begriff Denken in Verbindung gebracht werden. Nun, in der Tat, wir müssen den Begriff Denken etwas weiter fassen. Wir müssen zum Beispiel zulassen, dass das, was uns nicht bewusst wird als Denken, auch eine Form von Denken ist. Dass das implizite Denken, das motorische Denken, das sensorische, das Wahrnehmungsdenken auch eine Form von Denken ist. Und wenn wir das tun, dann können wir die Frage stellen, was könnten denn die entsprechenden kritischen Parameter sein, um die es geht, wenn man eine solche Form von implizitem Denken meint? Nun, das kann nicht unbedingt das sein, was man mit Lernen oder Gedächtnisbildung meint. Denn Lernen tun die Tiere wunderbar. Diese kleinen Tiere können fantastisch lernen. Sie haben ein langes Gedächtnis. Solange sie leben, haben sie ein Gedächtnis. Und manche leben über ein halbes Jahr, diese von den Bienen etwa im Winter. Und dann ist es kein Problem, dass sie ein Gedächtnis über lange Zeit speichern können. Es muss also einen anderen Parametergröße geben. Und da will ich Ihnen einige Beispiele davon erzählen. Regeln lernen. Also können Sie aus mehrfachen Lernerfahrungen sowas wie konsistente Regeln ableiten? Haben Sie ein Arbeitsgedächtnis? Finden Sie neue Wege, wenn Sie navigieren? Können Sie aufgrund von Erinnerungen entscheiden, nicht aufgrund von wahrgenommenen Eigenschaften, sondern von Grund auf Bezug auf Ihr Gedächtnis? Können Sie und wie tun Sie in der Tat, und das ist ja bei Ihnen sicherlich auch von der Schule her noch bekannt, dass Sie symbolhaft kommunizieren über den Bienentanz? Und dann stellt sich die Frage, wenn das so ist, gibt es eine Ebene, in der sich dieses Arbeitsgedächtnis mit dem, was Sie selbst erfahren haben, also in einem langen Gedächtnis, langzeitigen Gedächtnis gespeichert ist, mit dem, was Sie gerade in der Kommunikation mitgeteilt bekommen haben, vergleichen können und damit Entscheidungen treffen können? Nun, eine Regel, die Sie ableiten, ist zum Beispiel, dass Sie aus den verschiedensten Formen von symmetrischen Figuren eine ganz neue symmetrische Figur von einer unsymmetrischen unterscheiden können. Das tun sie, indem man sie darauf dressiert, dass immer die symmetrischen Figuren belohnt werden und die nicht symmetrischen Figuren nicht belohnt werden. Das Interessante dabei ist, sie brauchen erst eine ganze Zeit lang, ohne dass sie überhaupt eine Form von Lernfortschritt zeigen, und dann gibt es einen plötzlichen Aha-Effekt und sie können die Aufgabe lösen. Und das ist gleichgültig, ob das symmetrisch gegen unsymmetrisch oder unsymmetrisch gegen symmetrisch gelernt wird. Der spannende Punkt nun ist, und das wird sogar bei manchen psychologischen Untersuchungen als eine Form von Abstraktion bezeichnet, wenn Sie nämlich dann plötzlich die Aufgabe umgekehrt lernen müssen, also zuerst symmetrisch gegen unsymmetrisch und dann unsymmetrisch gegen symmetrisch, dann haben Sie so, können Sie sofort erkennen, Sie brauchen nur ganz wenige Belohnungen und dann schalten Sie auf die neue Aufgabe um. Das bedeutet, die Regel wird von der eigentlichen Aufgabe getrennt und die Regel wird als solche angewandt. Arbeitsgedächtnis. ein wesentlicher Punkt. Und es ist sogar manchmal bei Menschen als eine Form von Test für Intelligenz verwendet worden, wie gut das Arbeitsgedächtnis ist, wie reichhaltig ist, wie lang die Spannweite ist. Und das kann man bei Bienen testen in der Weise, dass man ihnen die Aufgabe stellt, nun immer dann, wenn du hier durch ein Loch fliegst, was gelb zeigt, dann fliegst du gelb. Und wenn hier aber ein Loch zu blau gezeigt wird, dann fliegst du blau, weil du dann jeweils hier was eine Belohnung bekommst. Das nennt man ein Matching to Sample. Wähle das, was du vorher gesehen hast. Man kann auch die umgekehrte Aufgabe adressieren und kann sagen, wähle das, was du gerade nicht gesehen hast. Und dann lernen sie diese Aufgabe. Kein Problem. Der spannende Punkt dabei ist nun, dass sie diese Regeln übertragen können. Sie können sie zum Beispiel übertragen auf etwas, was Sie nun an dieser Stelle zum ersten Mal sehen, einen vertikalen Streifen gegenüber einem horizontalen Streifen. Wenn Sie vorher diese Aufgabe gelernt haben mit Farben, dann übertragen Sie sie in der gleichen Weise auf geometrische Figuren. Oder umgekehrt, Sie haben die geometrische Figur gelernt und übertragen das auf die Farbe. Sie können es sogar von einer visuellen Aufgabe auf eine olfaktorische Aufgabe übertragen. Etwas, womit sich Mäuse ganz schön schwer tun, aber sie können zum Beispiel eine gleich gegenüber verschieden auf eine andere sensorische Modalität übertragen. Und das Arbeitsgedächtnis dabei ist allerdings nicht übermäßig beeindruckend lang. Es reicht so ungefähr 3 bis 4 Sekunden. Viel länger ist manches Arbeitsgedächtnis auch bei anspruchsvolleren Tieren nicht, aber wir können das schon, wenn wir jedenfalls unseren Hippocampus einsetzen, dann können wir auch schon ein bisschen länger hinhalten. Nun, man kann die Aufgabe stellen, wie kennt ihr denn eure Gegend? Und wenn eine Biene zum Beispiel gelernt hat, von dem Stock über 200 Meter nach Osten zu fliegen und sie will gerade in dem Moment wieder nach Hause fliegen, wo sie hier sich vollgetankt hat und wir setzen sie dann hierher, ohne dass sie das merkt, weil wir sie in der Hosentasche transportieren, dann sehen sie, dass sie ganz genau erst einmal nach ihrem Arbeitsgedächtnis fliegt, nämlich diese 200 Meter nach Osten fliegt, als ob sie gar nicht gemerkt hat, dass sie an einer falschen Stelle ist. Und wenn sie dann etwas herumgesucht hat, dann macht sie schnurstracks an einer bestimmten Stelle nach einem Suchflug, in dem sie sich lokalisiert, fliegt sie schnurstracks über lange Strecken, viele hundert Meter zu ihrem Stock zurück. Auf die Weise kann man zeigen, dass sie eine Art von Landschaftsgedächtnis haben. Dieses Landschaftsgedächtnis ist eine Art von kognitiver Karte, weil sie nämlich die geometrische Struktur der Umwelt berücksichtigt. Und wenn man sich anschaut, aus welchen Richtungen sie überall zurückkommt, dann sieht man, dass sie das von den Richtungen, von der Richtung, von dieser Richtung, von allen Richtungen können die Tiere zu ihrer Heimatstock zurückkehren. Das bedeutet, dass es dieses Landschaftsgedächtnis, das sie entwickelt haben und das sie entwickeln bei ihren ersten Ausflügen, wo sie so Art Lernausflüge machen, das haben sie in einer geschlossenen Form in einem Umkreis von vielleicht 1 Kilometer oder so, so dass sie sich in der Weise wieder zielgerichtet zurückorientieren können. Wenn sie nun 2 Orte gelernt haben, wie in diesem besonderen Experiment, nämlich Sie kennen Ihren Ort, wo Ihr Stock ist, und Sie haben eine Futterstelle gelernt, 200 Meter im Osten, dann können Sie sogar zwischen diesen beiden Orten entscheiden. Manche Tiere, ungefähr 1/3 von unseren Versuchstieren, entscheiden an einer bestimmten Stelle, dass sie nicht direkt zum Stock zurückfliegen, sondern erst einmal zur Futterstelle und dann von der Futterstelle wieder zum Stock zurückfliegen. Das bedeutet, dass diese beiden Stellen, die sie in ihrem Landschaftsgedächtnis, in ihrer kognitiven Karte lokalisiert haben, die haben einen Ort, mit dem sie eine geometrische Beziehung herstellen können und zwischen denen sie dann entscheiden können, ob sie zu dem einen oder dem anderen Ort haben. Wir haben Experimente, wo wir zeigen können, dass sie nicht nur eine Stelle, sondern 2 Futterstellen, also zwischen 3 Orten entscheiden können und dabei eine Entscheidung treffen, die viele hundert Meter weg sein kann, mehrere hundert Meter weg sein kann, von der Stelle, wo sie dann, die sie anstreben. Sie da haben also keinen Kontakt, sie machen diese Entscheidung auf der Grundlage ihres Gedächtnisses. Und das kennen Sie, dass die Bienen tanzen. Bienen haben einen Schwänzeltanz von Karl von Frisch entdeckt und die zeigen nun, wenn diese Biene, die hier jetzt schwänzeln würde und in dieser Schwänzelphase einen Winkel von 30 Grad zur Vertikalen anzeigt, dann sind die nachfolgenden Bienen lernen von ihr, wenn du jetzt rausfliegst, dann halte die Sonne 30 Grad rechts, links von dir, also gegenüber auf der linken Seite, weil die Vertikale nach oben auf der linken Seite liegt. Und sie fliegen dann über eine bestimmte Strecke. Sie lernen den Abstand und sie lernen die Richtung von der tanzenden Biene zu einer Stelle, die sie als solche noch nicht kennen, aber möglicherweise in ihr Gedächtnis, in ihr Landschaftsgedächtnis eingliedern. Und nun stellt sich die Frage, wenn Sie eine solche Information bekommen, stellen Sie dann bereits schon im Stock einen Vergleich her zwischen dem, was Sie durch eigene Sammelflüge erlernt haben. Zum Beispiel, dass Sie an einer bestimmten Stelle eine Futterbelohnung bekommen, aber jetzt tanzt eine Biene und zeigt eine andere Stelle an. Und dann müssen Sie möglicherweise diese beiden Formen von Gedächtnisinhalten miteinander in Beziehung setzen und vergleichen. Und das tun Sie in der Tat. Erstens mal kann man zeigen, dass Sie tatsächlich entsprechend dieser Information fliegen. Wenn die tanzende Biene diese Richtung von nach Osten über 200 Meter angezeigt hat und wir lassen Sie hier fliegen und verfolgen Sie mit diesem vorhin gezeigten Radargerät, dann sehen Sie, sie fliegt genau diese 200 Meter nach Osten, sucht etwas herum, sucht dann an der Stelle, wo sie aufgelassen worden ist, weil das diese Stelle ist, an der sie sozusagen sich lokalisiert, und dann fliegt sie schnurstracks nach Hause. Das ist ein weiteres Indiz für dieses entsprechende geometrische Landschaftsgedächtnis. Nun stellen wir folgende Aufgabe. Wir haben die Tiere an eine Futterstelle dressiert und lassen eine Biene tanzen, die eine andere Richtung anzeigt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Richtungen, diesen beiden Vektoren, weil sie eine Richtung und eine Entfernung haben, ist einmal 30 Grad oder einmal 60 Grad. Und das bedeutet, dass also in dem Moment, wo das Tier diese Information empfängt über den Tanz, stellt sich die Frage, wird das in einer gewissen Weise in Beziehung zueinander gesetzt? Und es stellt sich dann tatsächlich heraus, in der Tat, sie entscheiden, zum Beispiel, wenn der Unterschied 60 Grad ist, ungefähr gleich viele Tiere fliegen an den Tanz angestellt, im Tanz angezeigten Stelle, und die anderen fliegen, ungefähr ähnlich viele Tiere fliegen an die ursprünglich von ihnen selbst gelernte Stelle, weil sie dort dressiert worden sind. Wenn man dann das allerdings mit einer solchen Anordnung wählt, dann fliegen die meisten zu der bekannten Stelle und nur wenige zu der von der tanzenden Biene angegebenen Stelle. Aber wenn man dann die Tiere genau verfolgt, dann sieht man, dass sie schon auf halbem Wege anfangen, in diese Richtung abzubiegen. Sie haben also eine starke Motivation, nach ihrem sicheren Gedächtnis zu fliegen, aber das im Tanz mitgeteilte Gedächtnis ist nicht verloren gegangen, sondern das haben sie gelernt und weiter gespeichert, und sie können hier abfliegen und landen dann an der im Tanz angegebenen Stelle. Und weiterhin können Sie, wenn Sie an einer dieser beiden Stellen angekommen sind, in einem direkten Flug zwischen den beiden Stellen hin und her fliegen. Und das bedeutet nur zweierlei. Es bedeutet nicht nur, dass damit gezeigt wird, es ist eine kognitive Karte, in denen Stellen lokalisiert werden, miteinander in Verbindung gebracht werden, sondern auch, dass eine Information, die selbst erfahren worden ist und eine, die in dem Tanz, also in diesem symbolischen Kommunikationstransfer über den Tanz mitgeteilt wird, dass die eine vergleichbare, in einer Repräsentation vergleichbare und dann entsprechend Entscheidungen hervorrufenden Weise miteinander in Verbindung gesetzt werden. Nun, daraus würde ich die Schlüsse ziehen, dass man in der Tat sagen kann, diese Mini-Hirne können Regeln extrahieren, sie speichern in einem Arbeitsgedächtnis und vergleichen in dem Arbeitsgedächtnis, sie finden neue Wege in einem kartenartigen Landschaftsgedächtnis, sie entscheiden zwischen verschiedenen Zielen, sie kommunizieren in einem Bewegungssymbol, das ist eine symbolhafte, allerdings sehr eingeschränkte Form von Kommunikation, und sie vergleichen Gelerntes und in der Kommunikation Übermitteltes. Dankeschön.
Gerade mal einen Kubikmillimeter groß und doch brauchbar, das stecknadelkopfgroße Gehirn der Honigbiene. Von diesem Leichtgewicht kommen wir jetzt zu einem immerhin walnussgroßen Gehirn, dem Vogelhirn der Elster. Was bei dem Neurobiologen und Bienenforscher Randolf Menzel schon anklang, nämlich dass wir unser Konzept der stringenten evolutionären Entwicklung von Hirnleistungen hinterfragen müssen, das führt Onur Güntürkün, Psychologieprofessor an der Ruhr-Uni Bochum, im Folgenden weiter aus. Auch er hielt seine Rede auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 10. März 2010 anlässlich der Konferenz Evolution der Kognition. denkende Tiere. Der Vortrag des Biopsychologen Günther Kühn heißt Intelligenz ohne Kortex, Evolution der Kognition bei Vögeln. Die Elstern, die wir in den nächsten 20 Minuten kennenlernen werden, die heißen Gerti und Goldi.
Ich werde Sie in eine Tierwelt entführen, die von uns Säugetieren sich vor ungefähr 280 Millionen Jahren getrennt hat. Also nicht ganz so lange wie bei den Bienen, nicht ganz so lange wie bei Oktopus, aber 280 Millionen Jahre, da fließt schon sehr viel Wasser den Rhein runter und ich glaube, den Rhein gab es damals noch gar nicht. Gerade in den letzten 10 Jahren hat sich enorm viel entwickelt in der Forschung zu Vögeln und ihrer Intelligenz. Der Hintergrund, dass wir so erstaunt sind über die Art und Weise, wie Vögel denken können und wie viele Denkprozesse sie in der Lage sind auszuführen, zeigt, dass wir lange Zeit von einer grundsätzlich falschen Konzeption ausgegangen sind. Und woher diese falsche Konzeption kommt, ist das, worüber ich heute zusammen mit Ihnen sprechen möchte. Dazu muss ich Sie in das Jahr 1901 in Frankfurt entführen. In Frankfurt wirkte der vielleicht bedeutendste vergleichende Neuroanatom, den die Neurowissenschaft jemals erlebt hat, nämlich Ludwig Edinger. Ludwig Edinger war der absolute Star seiner Zeit. Er beherrschte die besten Methoden, er hatte die meisten Gehirne von vielen verschiedenen Tieren gesehen. Und Ludwig Edinger war nicht nur ein begnadeter Experimentator und Wissenschaftler, sondern Ludwig Edinger hatte auch etwas, was für uns Wissenschaftler extrem wichtig ist. Er hatte eine Theorie. In seiner Theorie ging er davon aus, dass wir nur, wenn wir das Gehirn verstehen, wir auch die Denkprozesse verstehen können. Und der Vergleich der Gehirne sagt uns etwas aus über den Vergleich der Denkprozesse. Er ging davon aus, dass im Laufe der Evolution, und das ist genau das, was die Evolutionsforscher ihm auch gesagt haben, dass im Verlauf der Evolution nacheinander 5 Klassen von Wirbeltieren entstanden sind. Es begann mit den Fischen, es ging weiter mit den Amphibien, dann ging es weiter mit den Reptilien, den Vögeln und schließlich ganz zum Schluss den Säugetieren. Edinger hatte schlagende Beweise dafür, dass mit jeder neu entstandenen Klasse auch eine neue Struktur des Gehirns dazu addiert wurde, ohne dass etwas verloren ging. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Säugetiere und Vögel vergleichen, alles das, was die Vögel hatten, hatten die Säugetiere auch. Aber zusätzlich hatten sie eine weitere Hirnstruktur. Im Jahre 1901 publizierte Edinger diese Arbeit und er nannte sie selbst im Grunde quasi seine intellektuelle Abschlussarbeit. Was er zeigte ist, und das möchte ich jetzt Ihnen an dem Vergleich von einem menschlichen und einem Zebrafinkengehirn zeigen, dass das menschliche und das Zebrafinkengehirn sich nicht nur in ihren absoluten Größen radikal unterscheiden, sondern auch in dem, was hier mit der Farbgebung auch angedeutet worden ist. Achten Sie zum Beispiel bei dem Zebrafinkengehirn darauf, dass wir einen lila Bereich haben, der beim Menschen ebenfalls auftaucht. Das sind die Basalganglien. In der damaligen Konzeption ging man davon aus, dass das der Bereich ist, wo motorische und instinktgebundene Prozesse passieren. Dieser Bereich ist beim Menschen auch da, aber darüber hinaus wölbt sich beim Menschen der Kortex. Und dieser Kortex ist beim Zebrafinken nur minimal und in einer extrem primitiven Art und Weise gegeben. Das heißt, das kam de novo dazu. Und Edingers Theorie war, dass die Vögel noch so sehr trainieren können, sie wären niemals in der Lage, das zu erreichen, was ein Säugetier kann. Einfach deshalb, weil ein Säugetier eine Struktur zusätzlich hat, die ihm freie und lernfähige und kognitive Denkprozesse ermöglicht. Ludwig Edinger hat sich geirrt. Das Problem ist, dass wir keine gute Theorie mehr haben. Wir haben seine kaputt gemacht. Aber wir haben nicht eine wirklich gute übergeordnete Theorie ersetzt. Davon wird jetzt gleich die Rede sein. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, zuerst aus den Bereichen der Verhaltensforschung und dann aus dem Bereich der Anatomie. Meine zentrale Aussage wird sein, dass ganz anders als Edinger es angenommen hat, erstens Vögel auf dem gleichen Niveau kognitive Leistung erbringen können wie Säugetiere, zweitens, dass Vögel überhaupt nicht diesen Kortex nicht haben, das war jetzt falsch schräg ausgedrückt, dass sie ihn auf eine ganz bestimmte Art und Weise doch haben. Und wovon ich zuerst erzählen möchte, sind die kognitiven Leistungen. Vor 10 Jahren haben wir bei uns im Labor Elstern getestet bezüglich ihrer Objektpermanenz. Ich habe diese Karte für Sie vorbereitet, um Objektpermanenz daran zu demonstrieren. Sie alle sehen diese Karte und ich verstecke sie. Keiner von Ihnen geht davon aus, dass die Karte verschwunden ist. Sie alle wissen, die Karte existiert weiter und sie ist hier. Das ist das Prinzip der Objektpermanenz. Ein ganz wichtiges Prinzip in der Entwicklung der kognitiven Leistung von uns Menschen. Piaget, der berühmte Entwicklungspsychologe, hat diese Leistung bei uns Menschen getestet. Er hat festgestellt, dass er 6, und das sehen Sie an dieser Grafik, die Ordinate, 6 unterscheidbare Stufen der Entwicklung der Objektpermanenz unterscheiden kann und dass die sich über Zeit nach und nach entwickeln und dass es bestimmte Art und Weisen gibt, wie man sie testet. Was wir nachweisen konnten bei unseren Elstern ist, und das sehen Sie an dieser blauen Kurve, die rote Kurve mit dem Graupapagei, das sind Arbeiten, die später gekommen sind, ist, dass erst einmal die Elstern auch die 6. Stufe erreichen. Sie erreichen sie mit ungefähr 25 Wochen. Das heißt, sie erreichen die gleiche Leistung wie wir Menschen. Was uns eigentlich erstaunt hat, waren 2 Dinge. Erstens, Elstern durchlaufen diesen kognitiven Entwicklungsprozess enorm viel schneller als wir Menschen. Zweitens, die innere Struktur ihrer Objektpermanenz ist absolut identisch zu dem von uns. Wir können die gleichen Tests verwenden, die Piaget verwendet hat. Das heißt, Piaget hätte gar nicht Schweizer Kinder testen brauchen. Er hätte Elstern nehmen können. Er hätte das gleiche Buch geschrieben. Das heißt, nicht nur, dass sie die gleiche Leistung erreichen, die Struktur dieses Denkprozesses ist in ihren inneren Mechanismen identisch. Das ist erstaunlich vor dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Gar nicht erstaunlich, wenn Sie es ganz anders betrachten, nämlich Elstern verstecken Futter. Futter verstecken bedeutet, wenn das Futter ist und ich verstecke es hier, wenn ich vergessen würde, dass hier Futter ist, dann hätte ich ein ganz schwieriges Leben. Das heißt, ich brauche die Objektpermanenz und die einfache Objektpermanenz ist die Stufe 4. Das erreichen die Elstern ungefähr in ihrer 5. bis 7. Woche. Das ist exakt die Zeit, in der sie anfangen, nicht nur Futter zu horten, sondern auch Futter herauszuholen aus den Verstecken. Sie brauchen diese kognitive Leistung, also bauen sie sich die. Und sie bauen sich die in der gleichen Art und Weise, wie wir Menschen es tun. Gerd Roth hat in seinem Vortrag, das ist im Grunde nur die Zusammenfassung, darauf hingewiesen, dass das, was uns Menschen häufig als ganz besonders macht, ist, dass wir die Fähigkeit haben, über uns selbst zu reflektieren. Ein vergleichender Test, Selbsterkennung zu testen, ist die Fähigkeit von einer ganz kleinen Anzahl von Tieren, sich selbst im Spiegel zu identifizieren. Das heißt, diese Tiere reagieren auf ihr Spiegelbild nicht mit Sozialverhalten, sondern wenn sie an sich selbst etwas entdecken, womit sie nicht gerechnet hatten, sondern mit selbstbezogenem Verhalten. Das heißt, sie sagen, so wie der Schimpanse hier, was ist das denn? Das war ja irgendwie, das haben ja alle anderen Schimpansen nicht. Wieso bin ich hier so rot? Diese Fähigkeit haben wir bei unseren Elstern getestet. Wir haben ihnen gelbe oder schwarze Punkte hier unten aufgeklebt. Das heißt, sie hatten immer einen Punkt hier. Sie konnten also nicht unterscheiden, heute Punkt, heute mal kein Punkt, anhand von dem, wie sich die Federn anfühlen. Aber die Punkte waren entweder gelb, sodass man sie im Spiegel sah, oder schwarz, sodass man sie im Spiegel nicht sah. Sie wurden getestet unter Bedingung mit Spiegel. Da erwarten wir, dass die Tiere nur bei den gelben Punkten kratzen. Oder mit Spiegel, schwarzer Punkt, nicht kratzen, weil nicht gesehen. Oder Spiegel umgedreht, nicht reflektierende Seite, zum Käfig geneigt. Und dann ist es egal, ob gelber oder schwarzer Punkt. Die Tiere sollten sich hier nicht kratzen. Sie sehen an einigen unserer Daten, hier haben wir unsere besten Tiere natürlich mitgebracht, Gerti und Goldi. Das sind die Tiere, die ausschließlich oder fast ausschließlich nur in der Bedingung gelber Punkt plus Spiegel sich kratzen. Exakt das, was wir erwarten würden bei dieser Selbsterkennung im Spiegel. Und ich habe Ihnen natürlich auch ein Video mitgebracht. Das zeigt Gerti in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Sie hatte eine besonders sozusagen heftige Mauser zu verkraften. Das werden Sie gleich sehen. Und ich will Ihnen kurz sagen, was Sie gleich sehen werden, damit Sie es auch sehen. Gerti hat einen gelben Punkt hier, guckt sehr kurz in den Spiegel und fängt dann an, versucht kurz mit dem Schnabel da dran zu kommen, dann mit der Kralle. Dann, indem sie die Kehle über den Käfigboden reibt, guckt dabei immer wieder in den Spiegel, ob der Punkt auch ab ist. Sie werden erkennen, dass der Punkt dann zur Seite gerutscht ist. Dann versucht sie es weiter und guckt dann am Ende in den Spiegel, ob der Punkt auch wirklich endgültig abgegangen ist. Das werden Sie gleich sehen. Und die Gerti und Goldi zeigen dieses Verhalten ausschließlich nur in der Bedingung Spiegel plus gelber Punkt. Für Vortragende ist das immer ein kritischer Moment. geht das Video an. Ja. So, jetzt ist sie zufrieden. Das heißt, alles das, was wir von Schimpansen kennen, sehen wir in der gleichen Art und Weise auch bei unseren Elstern. Ich möchte mit diesem Bild den kognitiven Teil abschließen. Diese und viele, viele andere, noch viel schönere Arbeiten von meinen Kolleginnen und Kollegen, dies ist eine sehr schöne Überblicksarbeit von Emery und Clayton in Science in 2004 publiziert, zeigen, dass Vögel genauso erfolgreich sind wie Säugetiere und dass vor allen Dingen die Rabenvögel auf dem gleichen Niveau operieren wie Menschenaffen, wie zum Beispiel Schimpansen. Die Hauptergebnisse dieser kognitiven Vergleiche kann man folgendermaßen zusammenfassen. Vögel erreichen die gleichen kognitiven Leistungen wie Säugetiere, wenn wir den Menschen aus der Säugetiergruppe ausnehmen. Wie fair oder unfair das ist, werden wir gleich diskutieren. Rabenvögel sind kognitiv auf der Stufe der Menschenaffen, beziehungsweise sind in einigen Punkten, was Kausalität angeht, ihnen sogar überlegen. Und die kognitive Innenarchitektur dieser Leistung, da erwähnte ich die Objektpermanenz als Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von solchen Beispielen, ist nahezu identisch zwischen Vögeln und Säugetieren. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie ähnlich sind die Gehirne? Das heißt, wenn die kognitiven Leistungen so ähnlich sind, wie kann es sein, dass die Gehirne so wahnsinnig verschieden sind? Unsere kognitiven Leistungen basieren natürlich auf unserem Kortex, eine wunderbare Struktur, sechsschichtig. Jeder Künstler hätte sie nicht besser erfinden können. Wir sind wahnsinnig stolz drauf. Und Vögel haben keinen Kortex. Hier habe ich auf der linken Seite einen Rhesusaffen, rechts ein Taubengehirn, entsprechend vergrößert. Und Sie sehen die Hirnrinde bei dem Rhesusaffen auf der linken Seite, keine entsprechende Hirnrinde rechts, stattdessen eine Organisation, die wir eine Clusterorganisation nennen. Also ein wirklich vollständig anderes Gehirn. Wir erzeugen radikal andere Gehirne die gleichen kognitiven Prozesse. Auf einer Tagung von einem Workshop im Jahre 2002 haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich auch uns sehr viel Gedanken zu dem Punkt gemacht, wie vergleichen wir das Vogelgehirn und das Säugetiergehirn. Wir sind zu folgender Schlussfolgerung gekommen und das war das Ende nach fast 101 Jahr Edingerscher Theorie. Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Edinger sich geirrt hat, dass es nämlich ganz anders ist, als er damals angenommen hat. Das, was Sie hier sehen, dieses Bild, ist die Annahme aus der Edingerschen Konzeption, die ein Jahrhundert lang unser Denken bestimmt hat. Nämlich, wir haben hier die Basalganglien auf der linken Seite, in rosa diesmal. Hier ist die Basalganglien bei unserem Gehirn. Darüber wölbt sich der Kortex, nur eine ganz primitive Anlage bei uns, bei den Vögeln. Die neue Konzeption geht davon aus, dass in Wirklichkeit die Situation ganz anders ist. Das Gewebe, das Pallium, aus dem unser Kortex entsteht, ist homolog zu dem Pallium von Vögeln. Das bedeutet, das gleiche homologe Gewebe war der Ursprung des Palliums bei Vögeln und es hat sich nicht geschichtet, oder des Palliums bei Säugetieren und dort hat es sich geschichtet. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass eventuell am Anfang Vögel oder ihre Vorläufer, die ersten Reptilien, ein geschichtetes Pallium hatten, aber es aufgegeben haben. Es hat ihnen irgendwie nicht gefallen. Wir haben es weitergeführt, wir haben es ausgebaut. Das heißt, wir haben Strukturen, die homolog sind, aber anders aufgebaut sind, in ihren inneren Architekturmechanismen, aber homolog in Bezug ihrer biologischen Evolution. Dies ist jetzt eine Darstellung, das sind die letzten Datenpunkte, die ich mit Ihnen zusammen durchgehen möchte, die ähnlich, in einer ähnlichen Art und Weise auch Gerhard Roth Ihnen schon gezeigt hat. Das nennt man eine allometrische Darstellung. Sie sehen hier das Hirngewicht logarithmisch in Gramm, Körpergewicht in Kilogramm ebenfalls logarithmisch. Hier sehen Sie eine Regression, entlang der die Amphibien und die Fische liegen. Das bedeutet, hier jeder einzelne Punkt ist eine Spezies. Hier sind also Tiere und wir sehen, dass große Amphibien große Gehirne haben, kleine Amphibien haben kleine Gehirne. Das ist jetzt nicht so furchtbar spannend. Irgendwie so und ähnlich hatten wir uns den Zusammenhang, hätten wir uns auch vorgestellt. Aber worauf auch Gerhard Roth schon auch hingewiesen hatte, ist Folgendes. Wir haben hier eine Regression von Amphibien und Fischen. Wir haben hier einen Sprung nach oben und dort sind die Säugetiere. Und wir haben noch einen Sprung nach oben, da sind die Primaten und hier sind die Hominiden. Das heißt, wenn wir entlang zum Beispiel der 10-Kilogramm-Marke nach oben gehen, finden wir hier Amphibien und Fische und deutlich mehr Gehirn bei den Primaten, dann nochmal bei den Säugetieren und dann nochmal einen Sprung zu den Primaten. Wo bitteschön sind denn hier die Vögel? Vögel haben ja so kleine Gehirne, nicht wahr? Nun, Vögel sind schon auf diesem Bild drauf gewesen. Sie überlappen sich komplett mit den Säugetieren. Es waren die gelben Dreiecke. Sie liegen entlang der identischen Regression wie die Säugetiere. Und besonders schön ist es, dass in diesen Graphen immer von unserem Freund Jerrison die Rabenvögel und Papageien vergessen werden. Das macht sich nicht so gut, wenn man die aufmalt. Die liegen nämlich dort, wo die Primaten liegen. Das heißt, Sie sehen nicht nur die gleichen Gewichtsrelationsverhältnisse, sondern Sie sehen auch die gleichen Sprünge innerhalb der Verteilung, die wir auch bei den Säugetieren haben. Das heißt, sowohl Vögel als auch Säugetiere lösen kognitive Herausforderungen durch Masse. Sie steigern ihr relatives Hirngewicht. Und die Relationen sind identisch, die wir bei Säugetieren und Vögeln finden. Was wir brauchen, ist eine neue Theorie der Intelligenz, der vergleichenden Intelligenz. Wir haben sehr viele lokale Theorien, wir haben keine übergeordnete Theorie. Da haben wir noch sehr viel Arbeit zu leisten. Wenn wir erste so Bits and Pieces einer solchen Theorie der Evolution der Intelligenz zusammenfassen sollten, dann gehen wir zuerst einmal davon aus, dass die Evolution kein linearer Prozess ist. Die Evolution ist ein Busch. Und in diesem Busch gibt es viele Zweige. Und in jedem dieser Zweige passieren Entdeckungen. Und diese Entdeckungen passieren parallel. Mehrfach wird Intelligenz erfunden. Mehrfach wird der gleiche Lösungsprozess erfunden. Das bedeutet, gleiche Selektionsdrücke schaffen auch in genetisch unterschiedlichen Linien ähnliche Lösungsprozesse. Zweitens, wenn mehrere Prozesse evolutionär konvergieren, dann konvergieren auch die Hirnprozesse, auch wenn die Gehirne anders aussehen mögen. Das heißt, Funktion vor Form. Wir sind immer davon ausgegangen, dass umgekehrt ist. Zeig mir, wie dein Gehirn aussieht und ich zeige mir die, wie du denkst. Aber wir sehen, dass Gehirne unterschiedlich aussehen können, aber ähnlich arbeiten können. Wobei wir nicht wissen, wie in der absoluten Tiefe, dort, wo die Zellen miteinander verschaltet sind, ob nicht dort ähnliche Prozesse wieder wirksam sind. Da fehlt uns Information. Und dann ist es so, dass die Binnenstruktur dieser kognitiven Leistung, das Beispiel Objektpermanenz wieder, bei Säugetieren und Vögeln ähnlich ist. Unser Hauptproblem ist, dass wir von Intelligenz sprechen. Wir Wissenschaftler neigen dazu, Worte zu verwenden, weil wir es im Moment nicht genau besser wissen. Wir sprechen von Emergenz, wenn wir einfach keine Ahnung haben. Wir sprechen von Einsicht in kognitive Prozesse, wenn uns einfach keine bessere Erklärung einfällt. Und wir sprechen von Intelligenz in dem Sinne von, dass wir irgendwie schon wissen, was alle damit meinen. Was wir eigentlich machen müssen, ist, die Intelligenz aufzudröseln. Humanpsychologisch gibt es sehr gute Ansätze dafür. Wir brauchen die auf der kognitiven Ebene im vergleichenden Kontext. Wir müssen Intelligenz aufdröseln in seine konstituierenden Teile. Vielleicht sind es nur 4 bis 5 Prozesse der Intelligenz, die abtrennbar sind, kognitiv und neuronal, die in der Evolution entstanden sind und die dann wie ein Baukastenprinzip von verschiedenen Tieren verwendet wurden. Von Bienen über Oktopus, über Vögeln zu Säugetieren und natürlich wieder zurück. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Biopsychologe Onno Günther-Kühn und sein Vortrag Intelligenz ohne Kortex – Evolution der Kognition bei Vögeln. Ein Vortrag der Tagung Evolution der Kognition – Denkende Tiere der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.